Ja, wir sprechen heute mit Jonathan Eibisch, der einigen vielleicht schon bekannt ist. Er betreibt einen Blog, der heißt Paradox A und reist mit einigen Veranstaltungen auch immer wieder quer durch die Republik. Ja, und bei den Veranstaltungen im weitesten Sinne geht es um die Theorie des Anarchismus, richtig?
Ja, genau. Also das ist so ein weites Feld, aber gleichzeitig auch so sehr mein Steckenpferd oder Fokus.
Und du hast ja eine ganze Palette, wenn ich habe eben noch mal nachgeguckt, ich glaube 15 verschiedene. Aktuell Kritik des Autoritarismus, K-Gruppen als Zuspitzung autoritärer Gesellschaftsform, dann auch einiges zu Antipolitik im Anarchismus, Kultur, Utopie, Politik im Spannungsfeld, also eine sehr breite Palette. Ja, wieso machst du das eigentlich? Also welchen Sinn oder wofür ist, sagen wir mal, Theoriebildung deiner Meinung nach denn so zentral?
Also nochmal, um das mit den Themen aufzugreifen, also wie du schon gesagt hast, auf meinem Blog paradox-a.de, da findet ihr die auch. Also ich bin da gestartet tatsächlich mit sowas wie Politikbegriffe im Anarchismus, Strömung, Geschichte und zu den aktuellen. Ich beschäftige mich auch dann noch mit Neurodivergenz und mit dem Rechtslibertarianismus. Also das sind auch noch so Entwicklungen. Und natürlich, das würde ich vielleicht noch vorwegschieben, gibt es auch einige, ein paar andere Leute, die was inhaltlich oder thematisch zu Anarchismus machen und da sich auch einladen lassen. Es sind in Deutschland auf jeden Fall nicht besonders viele. Und genau, ich glaube, die haben da alle so auch ihren eigenen Stil. Und das ist sicherlich auch interessant. Aber genau, ich habe dann auch meinen eigenen entwickelt und mache seit 2017 ungefähr Veranstaltungen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, tatsächlich war es zum Teil eigenes Interesse, also Interesse an diesem Thema, da tiefer reinzugehen und das dann zu teilen mit Menschen, also dieses Wissen weiterzugeben. Also ja, tatsächlich die Lust oder die Neugier auch auf anarchistisches Denken und Theorien und das in so einem Prozess mit anderen zu teilen. Also ich wurde nicht so geboren, sondern ich habe mir das Veranstaltungsmachen dann Vorträge halten und Workshops und so weiter angeeignet, indem ich es einfach gemacht habe. Aber darüber hinaus finde ich das auch schon sinnvoll tatsächlich. Also für eine anarchistische Szene oder auch für eine linke Szene in einem weiteren Sinne gehört das meiner Ansicht nach schon auf jeden Fall dazu, dass es da Inhalte gibt. Das geht nicht nur um die Wissensvermittlung, sondern Bildung ist da meiner Ansicht nach auch ein Prozess einfach mit der Gruppe der Leute, die zusammenkommt. Also da gibt es auch mal eine Diskussion vor Ort, lokal, wenn eine Person von außen kommt zum Beispiel, die noch mal ein bisschen anders läuft als sonst vielleicht. Und es ist auch eine Gelegenheit, um Menschen zusammenzubringen. Also es bildet auch Gemeinschaft von Menschen, die sich zum Beispiel bei so einem Vortrag dann in der Diskussion begegnen. Und neben sozusagen diesen Aspekten der Wissensbildung und Vermittlung ist, glaube ich, auch die Diskussion und das Stiften von Gemeinschaft eine ganz wichtige Sache, wenn es um Veranstaltungen geht, die auch gerne in der Öffentlichkeit sein können. Und so über die Jahre habe ich da auch schon immer mal ein paar gute Rückmeldungen gekriegt, dass das auch funktioniert, also dass sich da Leute begegnen. Und es ist natürlich was anderes, ob sie sich jetzt beim Fußball begegnen oder in der Kneipe oder bei einem Vortrag. Das schließt sich nicht aus, aber sich auf so einer inhaltlichen Ebene zu begegnen oder in so einem Raum ist, glaube ich, auch interessant, damit sich Menschen finden können.
Du hast jetzt schon angesprochen Raum und du hast ja deine eigene Theorieproduktion auch im Kontext von Universität gemacht. Du kannst ja gleich nochmal erzählen, hast deine Doktorarbeit, glaube ich, war es, über die politische Theorie des Anarchismus geschrieben. Da wäre die Frage, viele linke Theorieproduktionen kommen ja irgendwie aus dem Kontext auch von Universitäten oder werden dort im Rahmen von ja, irgendwelchen Bachelor-, Masterarbeiten oder Doktorarbeiten halt produziert. Und wenn man, jetzt gibt es natürlich in der Geschichte der linken Bewegung auch viel Kritik an, sagen wir mal, der Wissenschaft im bürgerlichen Staat, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch, sich anguckt, da in diesem Buch wird zum Beispiel selber kritisiert, dass halt Wissenschaft eingebettet ist in halt Macht- und Herrschaftsstrukturen, und die Wissenschaftsproduktion eigentlich Herrschaftsverhältnisse viel eher stabilisiert, statt sie zu hinterfragen. Damals ging es ganz viel auch um quasi diese positivistischen Wissenschaftsauffassungen, also wo es eigentlich nur um technische Verwertbarkeit, Effizienz geht, wo am Ende Kritik und utopisches Denken quasi rausgedrängt wird. Und ja, dass die Universitäten als Institutionen faktisch eigentlich eher eine gesellschaftliche Anpassung fördern und ja, die ideologische und soziale Struktur in den kapitalistischen Gesellschaften eher reproduzieren. Wie siehst du das
Ja.
Spannungsfeld?
Ja, also ich meine, ne, auch in dem frühen Anarchismus, zum Beispiel bei Michael Bakunin, gibt es eine sehr klare Kritik an, also sowohl an der Produktion von Wissen, als auch an den Zugängen und an der Rolle, die sie in sozialen Bewegungen spielen. Und ich würde dir zustimmen, auf jeden Fall bei dieser Beobachtung, viel an linker Theorieproduktion ist auch akademisch. Das ist sicherlich, weiß ich nicht, ein komplizierterer Prozess. Also da gibt es, glaube ich, nicht die einfache Antwort, warum das so ist, sondern das hat verschiedene Gründe. Und erstmal spricht meiner Ansicht nach nichts nach gegen eine, ich sag mal, fundierte Theoriebildung, also tatsächlich tiefer reinzugehen. Und das ist natürlich voraussetzungsvoll. Also wer hat die Zeit? Wie ist das vielleicht auch finanziert oder gewährleistet? Wer hat die Zugänge zu diesem Wissen? Also die Wissenschaftskritik ist eine Kritik, die eine an der Form ist, ne? Welche Formen und welche Denkmuster und so weiter spielen da eine Rolle und welche werden rausgedrängt oder auch abgewertet, aber eben auch eine Privilegienkritik. Wer hat diese Zugänge? Und damit ist sie natürlich auch verbunden mit einem bestimmten Klassenstandpunkt. Also akademisches Wissen gilt ganz oft als sozusagen ja abgehoben oder eben auch privilegiert und ist es natürlich auch. Aber ich glaube, der Umkehrschluss daraus sollte nicht automatisch sein, das per se zu verteufeln oder das dann schlecht zu machen, sondern es geht eigentlich dann darum zu gucken, was machen die Menschen, welche Spielräume nutzen sie vielleicht und was kann man sozusagen daraus dem abgewinnen. Und für mich persönlich war das wichtig zu sagen, ja, ich gehe diesen längeren Weg bis hin zu einer Doktorarbeit. Das hat sich auch ein bisschen ergeben, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so ganz geradlinig, aber ich hatte die Möglichkeit und ich habe das dann so durchgezogen. Ohne dass ich da jetzt so eine große Perspektive damit habe. Aber ich fand das wichtig, um eben zu zeigen, ja, auch im anarchistischen Denken gibt es ein Wissen, was so fundiert ist und so anerkannt werden sollte, dass es da auftauchen sollte. Ne? Also, wo du halt gesagt hast, viel linke Theorieproduktion ist akademisch, da würde ich dem schon zustimmen und man kann es kritisieren. Aber ich würde trotzdem auch sagen, es gibt nicht so viel explizit oder eigentlich sehr wenig explizit anarchistisches Wissen, das da auftaucht. Und ich wollte ein Stück weit auch zeigen, dass auch anarchistisches Denken so viel zu sagen hat, dass es da vorkommen kann. Aber jetzt gerade, wo ich auch schon wieder ein bisschen Abstand davon habe, stellt sich für mich vor allem die Frage, okay, was mache ich mit diesem Wissen oder was machen Menschen mit diesem Wissen? Wo bringen sie das ein? Wie bringen sie das ein? Und das ist für mich das Entscheidende tatsächlich. Und eigentlich würde ich mir eine autonome Theorieproduktion wünschen und Wissensvermittlung, also dass Menschen abseits von den staatlichen Institutionen zusammenkommen, aus den Gründen, die du vorhin schon auch erwähnt hast, sozusagen. Und mit Bezug auf tatsächlich soziale Bewegungen, ich sag mal, organische Intellektuelle sind. Da gibt es diesen Begriff von Antonio Gramsci, der eben die Intellektuellen als Schicht von den Organischen aus einem bestimmten Milieu oder einer Klasse, die kämpft, unterscheidet. Und ich finde, das wäre wichtig, da hinzukommen, dieses Intellektuelle oder sowas in der Art nicht zu verteufeln oder schlecht zu machen, weil es erstmal nur eine Frage ist, welche Tätigkeiten machen wir? Also wenn ich ein Buch lese, wenn ich einen Vortrag mache oder so, dann ist das ja eine intellektuelle Tätigkeit und die ist erstmal wertfrei. Sie ist nicht besser als eine handwerkliche oder künstlerische oder ne, industrielle oder so. Es ist einfach eine bestimmte Beschreibung. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir diese Zugänge dazu öffnen können und mehr Menschen sich beteiligen können. Und das bedeutet auch sozusagen, das in die Öffentlichkeit zu bringen und verhandelbar zu machen, sodass sozusagen mehr Menschen mitdenken und sozusagen diese Rolle der privilegierten Intellektuellen, die sagen, wie die Dinge sind, dass die sich auch ein Stück auflöst und die eben nicht sozusagen ja, die perfekten Analysen liefern, sondern vor allem eine Stütze geben und den Raum aufmachen, damit viele Menschen, die ein Interesse haben an Emanzipation, Werkzeuge an die Hand kriegen, wie sie sich emanzipieren können, sozusagen. Also da, das ist, verlangt, glaube ich, eine große Reflexion über die Rolle von Intellektuellen, und ein Problem auch in der linken Szene, auch in Deutschland, glaube ich, ist, dass zu viele linke Akademikerinnen oder Leute, die sich daran orientieren, dann doch im Hinterkopf irgendwie ein Stück weit ein Karrierebild haben, was sie damit verknüpfen. Und das zu Widersprüchen führt, wenn man eben gleichzeitig sagt, okay, ich bin Intellektueller für diese Szene oder dieses Milieu, für das ich spreche.
Ja, wenn ich jetzt Gramsci nehme, also es gibt natürlich verschiedene Lesarten von Gramsci. Mit dem organischen Intellektuellen er selber in seiner Zeit, zumindest in meinem Verständnis, hat er eher die, sagen wir mal, Vorarbeiter, die Meister in den Industriebetrieben gemeint und hatte da auch im Sinne einer nachholenden Modernisierung des Industriekapitals für Italien, denen eine besondere Rolle zugedacht. Nichtsdestotrotz wird natürlich in der linken Szene, so wie du das jetzt eher gesagt hast, das ein bisschen anders verstanden. Aber da geht es dann als organischer Intellektueller ja ganz häufig darum, dass quasi aus den konkreten Klassengegensätzen im Betrieb, also wie funktionieren da quasi Hierarchien, Unterordnungen, welche Rolle spielen dann quasi, ich nenne es jetzt mal, Vertrauensleutekörper, an die denkt man da ja ganz häufig, ne, in der Ausformung oder Bereitschaft von Streiks, wie interagieren die mit Betriebsräten, mit Management, wie agieren die quasi mit den normal, also den einfachen Beschäftigten, und daraus jetzt im Sinne so angelehnt an so operaistische Ideen, ne, wie entsteht da Konfliktualität und diese Fragen dann im Zentrum eigentlich von so Theoriebildungen.
Genau, und ne, an der Stelle, da würde ich sagen, sehe ich da aber irgendwie so eine Art Spaltung zwischen Menschen, die in Anführungsstrichen vielleicht nur abstrakt über Dinge nachdenken wollen, und Leute, die auf der anderen Seite die Theorie teilweise einfach verzwecken, also auch in bestimmten Gruppen. Und jetzt rede ich tatsächlich mal auch ein bisschen abseits dieser vielleicht auch intellektuellen Bubble, sondern so in der Szene, wie Wissen gehandhabt wird. Also das scheinen mir so zwei Tendenzen zu sein. Entweder so das Denken als Selbstzweck, vielleicht auch die richtigen Analysen, ganz viel, ja, ganz oft natürlich die Marx-Lesekreise, die berühmten, wogegen ich auch überhaupt nichts habe, aber auch andere Arten von Beschäftigung, die aber eigentlich gar nicht darauf abzielen, sich einzubringen. Also zum Beispiel Platypus wäre eine Gruppierung, die so funktioniert. Die sagen halt, okay, das ist das, was wir tun, diese intellektuelle Selbstbeschäftigung, und was anderes ist alles verstellt sozusagen. Das würde ich sagen, ist der falsche Weg. Aber eben auch die Theorie zu verzwecken und zu sagen, ja, welche Theorie brauche ich, damit ich irgendwas rechtfertigen kann? Das ist einerseits, ich sag mal, neodeterministisch, das hat autoritäre Züge, würde ich sagen, der Theorie gegenüber. Es wird aber auch der Theorie nicht so richtig gerecht an der Stelle, sondern die Frage ist da, finde ich, die einer guten Vermittlung tatsächlich. Wie lässt sich Theorie denken und bauen, die anwendungsbezogen ist, die nicht nur so einen nur darstellen und kreisen um sich selbst ist, sondern mit der Menschen etwas wollen und die eine Reflexion auch auf einer Reflexion basiert, wen spreche ich, wie, mit welchen Formen an, wie beziehe ich Menschen ein, wie öffne ich die Zugänge. Und obwohl sich manche Leute sehr klug und ausgiebig mit Themen beschäftigen, fehlt mir immer wieder auch teilweise diese Reflexion darauf, was tun denn die Menschen, die sich für Theorieproduktion überhaupt interessieren? Und ne, zu dem, was du nochmal gesagt hast, mit zum Beispiel den ja, Arbeiterinnen, die dann gebildet sind, um zum Beispiel ja, sich gewerkschaftlich zu organisieren und dazu ein bestimmtes Wissen brauchen. Heute haben wir natürlich verschiedene andere Themenfelder, die da auch eine Rolle spielen. Also dem würde ich zustimmen. Das Wissen muss sozusagen weitergegeben werden und in verschiedenen Kreisen wirksam werden, indem Einzelne, die sagen, sie nehmen diese Rolle ein, sie sind interessiert, sich Wissen aneignen und das auch wieder weitergeben. Und da muss ich ehrlich sagen, auch in den letzten Jahren, wenn ich es rumgegangen bin, die spannendsten Gespräche, auch theoretischen Gespräche, hatte ich tatsächlich immer wieder mit Menschen, die gar nicht studiert haben. Also die Feststellung mache ich dann immer wieder, die aber zum Teil auch einfach natürlich trotzdem gut gebildet waren, weil die Podcasts hören, weil die auch Bücher lesen, weil sie viel diskutieren. Und das sind dann Menschen, die natürlich auch in anderen, oft in anderen Kreisen nochmal wirksam sind als ich, der ich mich dann doch eher sehr in diesen Szenekreisen auch bewege, auch wenn ich versuche, sehr das öffentlich zu machen und ja, möglichst alle Interessierten anzusprechen, die wir dann erreichen können mit so einer Bewerbung einer Veranstaltung zum Beispiel.
Okay, wir hatten im Vorfeld auch so ein bisschen mal überlegt, was sind denn vielleicht so theoretische Herausforderungen auskämpfen, nenne ich es jetzt mal, oder sozialen Kämpfen. Eine der Fragen ist ja zum Beispiel, die gerade noch diskutiert wird, ist Klimabewegung. Wir hatten den Höhepunkt, sage ich mal, 2019 mit, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren 1,5 Millionen auf der Straße bei Fridays for Future. Dann kam Corona, dann hatte man eine Ampelregierung und ich sage jetzt mal, das Projekt der ökologischen Modernisierung samt Wirtschaftswachstum. Dieses Bild hat doch sehr gelitten als Vorstellungswelt. Also selbst bei den größten Optimisten hat die Bilanz der Ampeljahre doch Zweifel aufkommen lassen. Und auch in der Klimabewegung, die sich dann teils ja auch, ich sage jetzt mal, letzte Generation in einen unmittelbaren Handlungsdruck, ein enger Zeitkorridor, der nur noch da sei, Aktionen der Zuspitzung zivilen Ungehorsams gemacht hat, die am Ende jetzt ja alle in quasi krasser staatlicher Repression, also faktisch hat die Repression diese Bewegung oder diese Ansätze zerschlagen. Jetzt wird vielfach auch über Kollaps gesprochen, dass also faktisch der Zug ist abgefahren unter den gegebenen gesellschaftlichen Institutionen ist ein Aufhalten global gesehen der Klimakatastrophe nicht mehr möglich und Zusammenbrüche sowohl des also ganz grundlegend im Stoffkreislaufwechsel zwischen Mensch und Natur, ne, also CO2-Ausstoß, Artendiversität, die zurückgeht. Es ist ein Problem und daraus dann folgernd entstehen ökonomische und politische Kollapse von Systemen. Und genau, und welche Antworten hat linke Theorie darauf, beziehungsweise teilt man das überhaupt? So diese das war jetzt etwas grobschlächtig, dieses Bild. Analyse.
Naja, ich muss dazu sagen, jetzt aus einer wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen beziehungsweise klimawissenschaftlichen Sicht kann ich nichts sagen, weil ich bin nicht so ein Mensch mit Zahlen sozusagen. Ich kann mir auch Zahlen schlecht behalten. Also deswegen aus dieser Sicht, wann sind Kipppunkte, die ja viel diskutiert sind? Welche Ziele sind realistisch? Wie ist auch die Interaktion, die Versauerung der Meere, die Korallenriffe, das Wegbrechen der Polkappen und so weiter. Also dazu kann ich sozusagen nicht klimawissenschaftlich was sagen. Ich glaube an der Stelle oft der Klimawissenschaft so. Also das ist vielleicht dann auch an der Stelle mein Vertrauen in Naturwissenschaft und in der Rationalität, die da mit drin sein sollte. Aber ich habe immer wieder auch gedacht, ich würde mich gern damit stärker naturwissenschaftlich beschäftigen, um das auf den Blick zu haben und einfach festgestellt, es ist zu komplex. Ich nehme das auch erstmal so hin, was mich sozusagen aus meiner Perspektive eher interessiert, wo ich eher ein Stück was dazu sagen kann, ist vielleicht so eine Art wie gesellschaftliche Zeitdiagnose oder eben auch das politische Bewusstsein. Wie gehen Menschen in meiner Umgebung damit um? Wie reagieren wir auf diese Punkte? Und Kollaps als Schlüsselwort beschreibt natürlich auf der einen Seite dieser Kollaps der Ökosysteme, der schon bevorsteht, wenn es auf jeden Fall so weitergeht, beschreibt aber eben auch so dann die Desillusionierung der Machbarkeit eines Wandels, ne? Also dahingehend eines grundsätzlichen Wandels zum Besseren im Sinne eines signifikanten Abbremsens der Klimaerwärmung. Damals war das Stichwort dann eben dieses 2-Grad-Ziel, was es nicht mehr werden wird. Und ja, diese Desillusionierung führt zu Frustration oder auch einer Klimadepression, wie sie dann halt vielfach auch benannt wurde, schon vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren und jetzt verstärkt. Und da immer wieder Hoffnung zu versprechen, wie zum Beispiel auch die letzte Generation, immer wieder dieses Narrativ zu nähren, ist eben auch problematisch, ne? Man verspricht Dinge, die unter den gegebenen Bedingungen quasi tatsächlich unrealistisch sind. Und das führt immer wieder zu einer Desillusionierung und zu einer Frustration und auch zu einer Entpolitisierung. Und das kann eben sozusagen nicht die Lösung sein. Für mich persönlich war so ein Schlüsselelement auch in meiner, ja, auch sozusagen emotionalen Auseinandersetzungen damit, dass das klingt total banal, aber ich habe für mich verstanden, natürlich werden die Dinge so kommen und es wird härter und es wird brutaler, auch in Bezug auf Migration und so weiter, auf Dürren und so. Aber es wird ja immer weiter Menschen geben. Also in 10 Jahren, in 30, in 50 und 100, es wird weiter Menschen geben. Und die Frage, wie wir die Gesellschaft einrichten, wie wir miteinander umgehen und so weiter, wie wir auch soziale Bewegungen formen und uns organisieren, diese Fragen sind deswegen höchst relevant, gerade weil das Leben weitergeht. Und natürlich wünsche ich mir einen Umschwung auch im großen und Ganzen, dass wir eine neue Gesellschaft aufbauen. Aber allein die Tatsache sozusagen, dass es weitergeht und dass diese Kämpfe anhalten werden, sozusagen ist für mich eine Motivation, auch die Fragen nochmal neu zu stellen und ja, eine lebens- und erstrebenswerte Gesellschaft jenseits des Kollapses sozusagen zu denken. Und da müssen wir hier und jetzt beginnen damit.
Im Kontext von diesen Kollapsdebatten als Organisationsansatz taucht ja jetzt auch wird diskutiert in verschiedenen Ländern jetzt mit dem Kollapscamp in Deutschland dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr solidarisches Prepping. Erinnert oder ist auch teils abgekupfert, wenn ich es richtig verstanden habe, auch von Mutual Aid-Ansätzen, da kennst du dich besser aus, die ja auch eher aus der anarchistischen Szene sind. Und versteht sich ja quasi als eine, ja, sowohl technische, operationelle Vorbereitung. Damit ist dann sowas gemeint, was macht man, wenn das Internet nicht mehr geht? Mit Funken, was macht man, wenn Wasserleitungen nicht mehr, also kein Wasser mehr aus den Leitungen kommt und so weiter und so fort. Erste Hilfe bis hin zu, ja, Resilienz in politischer Hinsicht, also Gemeinschaften bilden, wenn Faschos vor der Tür stehen, und psychische Resilienz, wie geht man mit womöglichen Katastrophen wie in Valencia oder Ahrtal um? Was denkst du zu diesen ganzen Ansätzen?
Ja, also ich muss dazu sagen, auf dem Kollaps-Camp war ich selber nicht. Das hat mich interessiert, würde ich an sich auch gern mal hingehen. Es hat sich halt nicht so ergeben, aber dann könnte ich ein bisschen was sozusagen direkter davon eventuell sagen. Das habe ich jetzt eher beobachtet, beziehungsweise auch aus Gesprächen mit den Leuten gehört. Und ja, genau das Thema ist da und auch die Themen, die du angerissen hast, die liegen ja auf der Hand. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA schauen würden, na, da wird das Ganze zum Beispiel auch schon seit ungefähr 2010, diesem Hurricane Katrina, oder war es 2005 sogar? Ich glaube 2010. Nee, 2005,
Fünf, fünf,
bin
fünf.
mir nicht mehr sicher. Ja, 5, ne?
Ja.
Genau, nee, 2010 ist diese Erdölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko explodiert. Das war auch noch für mich so ein einschneidendes Moment, aber jedenfalls schon seit 20 Jahren, in dem Sinne in den USA, wird das Ganze unter dem Stichwort Disaster Anarchism diskutiert von der Seite her. Da gibt es zum Beispiel die Autorin Rebecca Solnit, die dazu einige spannende Sachen verfasst hat. Also dieses, ja, Umdenken sozusagen und das handlungsfähig werden in einer Gesellschaft, deren gewohnte Strukturen und Institutionen zusammenbrechen. Also die Stichworte, was du geliefert hast, wenn das Internet ausfällt oder der Strom weg ist fürs Krankenhaus, wie macht man es? Und ich glaube, das geht in eine richtige Richtung für mich, weil es bedeutet, gesellschaftlich neu zu denken und die Dinge in die eigene Hand zu geben Und damit auch die Ethik. Also, ne, auf welche Grundlage stellen wir das? Wie beziehen wir das aufeinander? Das ist für mich eine Herangehensweise, mit der man sozusagen ja die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen neu denkt. Und ich bin schon der Überzeugung, dass die Institutionen, wie wir sie gewohnt sind, tatsächlich bröckeln, schon die ganze Zeit bröckeln und es so weitergehen wird. Also, dass wir sowieso Dinge brücken müssen. Züge werden ausfallen, Strom wird mal weg sein, vielleicht schließt hier und da noch eine Schule und so weiter. Solche Sachen, da wäre es gut, wenn Menschen sich selbst organisieren, und sie können diese Selbstorganisierung natürlich nur lernen, wenn sie es direkt machen, wenn sie sich damit beschäftigen. Und da habe ich ein gewisses Vertrauen tatsächlich auch in Menschen. Das solidarische Preppen als Konzept hat natürlich aber trotzdem verschiedene ja, Leerstellen oder Fragezeichen. Die Frage ist für mich zum Beispiel, wer hat wirklich Zugang zu Gemeinschaften, die das praktizieren? Also ab wann ist es ein Privileg, das machen zu können und sich so organisieren zu können? Und wo zieht man die Grenze sozusagen? Das ist eine große Frage. Und dann die Frage, die auch im Nachgang des Collapse Camps noch mal ein bisschen stärker aufkam, die Frage nach Führungsansprüchen in Bewegungen, wie man damit umgeht. Genau, und ich glaube, es wäre total schwierig, wenn jetzt ganz viele, ich sag mal Linke in einem weiteren Sinne, plötzlich auf die Super-Prepper machen würden und sozusagen sich der Illusion hingeben, sie selber müssten das Krankenhaus oder die Wasserversorgung oder was auch immer dann aus der eigenen Kraft her stemmen, um dann damit vielleicht sogar auch irgendwie eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Also ich glaube, es gilt auch da einen realistischen Blick darauf zu gewinnen. Linke und auch Anarchistinnen sind in einer marginalen Position hier in Deutschland. Das sind 10 oder 5 oder 1% oder je nachdem, wie man das halt vielleicht wertet. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, aber sie sind eine Gruppe oder ein Bündel von Gruppen unter vielen anderen, und sie selber müssen nicht die Gesamtpläne für alle Institutionen oder für was es zu tun gibt sozusagen machen. Aber was sie tun können, ist sozusagen selber Gemeinschaften bilden, also sich ein Stück auch auf sich besinnen und ein Konzept vorleben, wie man es anders machen kann. Und ich glaube, die gibt es und die können wir entdecken. Und es sind aber nicht die einzigen. Wir müssen auch überlegen, wie wir da mit anderen Gruppen gut kooperieren, weil wir nicht alle im selben Boot sitzen. Manche sind deutlich reicher und werden auch in 30 Jahren noch von dem Kollaps profitieren. Aber als eine Menge der Bevölkerung sozusagen sind wir natürlich trotzdem betroffen von dem Zusammenbruch der Institutionen und ökologischen Zerstörungen und den daraus resultierenden verschärften sozialen Konflikten. Und wir können damit anders umgehen, aber es bedeutet ein sehr grundlegendes Nachdenken darüber, wie bauen wir Gesellschaft auf. Das sind so meine Gedanken dazu.
Ja, du hast jetzt schon eine Debatte, die auf die du dann eingegangen bist, bezüglich Leaderness, ne? Nach dem Collapse Camp. Ich würde das vielleicht noch ein bisschen allgemeiner fassen. Also es ging da ja auch in dieser ja noch nicht so großen Debatte ja darum, nochmal gab es auch einen theoretischen Rekurs auf Joe Freeman, The Tyranny of Structurelessness, ne, ist irgendwo aus den 60ern oder 70ern, ich glaube aus der feministischen Bewegung USA, die halt damals eine Kritik auch an ja der vermeintlich strukturlosen Bewegung, die halt formale Hierarchien, Organisationsregeln damals abgelehnt hat. Und die Kritik von Joe Freeman war, dass quasi das aber nicht wirklich dann frei von Machtverhältnissen ist, sondern quasi ganz bekannt informelle Machtstrukturen entstehen, weil Transparenzmangel ist, weil Zugänge durch Freundschaft zum Beispiel und informelle Netzwerke sind. Es gibt ganz schnell Kränkungen an Beteiligung. Also Dinge, glaube ich, die den meisten, die ein bisschen länger in der linken Szene irgendwie aktiv sind, ja auch irgendwie vertraut ist. Auf der anderen Seite haben wir, und damit setze dich auch auseinander, vielleicht vor dem Hintergrund, auch diese allgemeinen Verunsicherungen, auch ein Aufkommen der sogenannten Neo-K-Gruppen, wo quasi ja auf einmal wieder Zentralkomitees und klare Hierarchien und Unterordnungen doch von einigen wieder als die Organisationsform gesehen werden, also einem Rück zu Marxismus-Leninismus. Siehst du das überhaupt gerade als so eine wichtige Debatte in Fragen der Organisierung oder wie nimmst du das?
Ja, also ich meine natürlich, es ist eine wichtige Debatte, aber es ist eine wichtige Debatte natürlich in dieser Szene, die du jetzt benannt hast, auf die wir einen Blick richten. Das ist deswegen nicht irrelevant, sondern es ist schon wichtig, wie diese Debatten geführt werden und wo es hingehen kann. Es gibt natürlich trotzdem auch einiges daraus. Also ich würde sagen, der Autoritarismus oder ich würde es jetzt mal so Druck zum Autoritarismus hin. Also es ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Also auch das, was wir vorhin benannt haben, diese Klimadepression, ne, dass sich bestimmte Dinge nicht verändern werden lassen. Das sind natürlich Sachen, die Klimaaktivistinnen besonders betreffen, weil die sich natürlich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt haben und beschäftigen. Aber sie betreffen natürlich auch andere Gruppen in der Bevölkerung, die das nochmal anders interpretieren, aber die trotzdem dieser Realität unserer Gesellschaft sozusagen ja unterliegen. Und insofern, genau, der Autoritarismus ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Deswegen ist es gar nicht überraschend, finde ich an der Stelle, dass er dann auch in eine gesellschaftliche Linke reinwirkt. Und na klar, sollte man die Frage stellen, wie sich Organisationen und Gruppen, Bewegungen, wie die sich gut organisieren können. Ja, also das ist ja eine Frage, die immer wieder entweder komplett vermieden wird, weil man einfach nur was macht, was man so irgendwie gewohnt ist, oder die eben ja doch von recht kleinen Kreisen sozusagen entschieden oder vorgegeben wird. Und das sind dann nicht immer irgendwie Kaderkreise, sondern es sind eben die Kreise der Engagiertesten oder ne, der Aktivistinnen ganz vorne dran, die die Konzepte sozusagen machen. Und das finde ich schade. Also auch hier würde ich sagen, wäre es schön, mehr Menschen daran zu beteiligen, wie kann Organisierung überhaupt geschehen? Was bräuchtet ihr, um euch einzubringen? Ich finde da Modelle ganz schön. Ich will das jetzt nicht so sozial-technokratisch angehen, aber ich finde trotzdem diese Vorstellung vielleicht ganz schön zu sagen, es gibt immer unterschiedliche Typen von Menschen, die, wenn das gut vermittelt ist, gut zusammenwirken können. Es gibt verschiedene Aufgaben in Gruppen, ne, verschiedene Tätigkeiten, die sich je nach Art der Gruppe, aber die sich ganz oft auch wieder holen. Und für mich ist diese Frage, ja, wie kann man eine gute Reflexion auf die eigene Prägung, Subjektivität oder eben auch Persönlichkeit machen? Wie kann man das gut verstehen, was die einzelnen Menschen brauchen, um dann auch zu gucken, okay, wie können sie welche Aufgaben übernehmen? Wie kann das auch rotiert werden? Wie kann Wissen geteilt werden sozusagen, damit es ein kollektiver Prozess ist? Und wenn ich das jetzt so gerade erzähle, will ich eigentlich darauf hinaus, dass, wie gesagt, die Frage von Organisierung, auch die Frage, wer spricht oder wer gibt was vor, wichtig ist. Man kann sie nicht einfach ignorieren. Aber die eigentliche Frage ist die nach Organisierung und man kann das auf eine kollektive und in meiner Ansicht nach auch emanzipatorische, dezentrale Weise gestalten, anstatt so zu tun, als würde jetzt die Installation einer vermeintlich klaren Führung, die irgendwie auch natürlicherweise oder so da wäre, als würde die all diese Fragen lösen. Also ich glaube ganz im Gegenteil an die Stärke der Bewegung, in der viele unterschiedliche Menschen partizipieren können, weil ich glaube, dass das viel dynamischer ist und dass es da eigentlich um die Beziehungen der Menschen geht, die Stärke auch einer Bewegung letztendlich ausmachen. Und da gibt es viel zu diskutieren, glaube ich. Und auch unter den sich verändernden politischen Rahmenbedingungen gibt es da viel zu diskutieren, weil es nicht eh klar ist. Aber wie gesagt, jetzt so zu tun, als würde da die klare Führung die Antwort liefern, ist, glaube ich, verkürzt und auch ein Fallstrick und ja, genau. Und ob das jetzt sozusagen von Seiten halt von sehr prominenten Klimaaktivistinnen, die schon lange dabei sind, geschieht oder ob das die neoleninistischen K-Gruppen sind, die da irgendwie eine vermeintliche Antwort liefern. Für mich ist das beides irgendwie gleichermaßen verkürzt und trotzdem muss ich anerkennen, dass diese Desillusionierung, insbesondere in der Klimabewegung, aber sicherlich auch in anderen, natürlich Leute dazu führt, zu sagen, hey, so hat es nicht funktioniert. Diese appellative Politik an den Staat, bitte macht einen Kohleausstieg 2030 oder irgendwie sowas, Und wenn die politischen Verhältnisse sich wechseln oder man sich genug einstricken lässt oder genug Repression kassiert, dann war es das eben mit dieser Möglichkeit des zivilen Ungehorsams oder dieser appellativen Politik. Also ich will nicht sagen, dass die komplett gescheitert ist. Das wäre falsch. Sie hatte ihre Berechtigung zu ihrer Zeit. Aber auch sozusagen dieser Ansätze der Massenproteste vorher waren an der Stelle nicht weit genug gedacht. Und es gab, glaube ich, aber auch ein paar andere Gruppen, die vielleicht das nochmal ja anders gesehen haben sozusagen. Also ja, es braucht ein neues drüber nachdenken. Die Klimabewegung zumindest und sicherlich auch andere sind sehr zusammengeschrumpft sozusagen. Da passiert ja auch ein Neuorientierungsprozess, eben zum Beispiel unter dem Stichwort Kollaps. Aber bestimmte Grundfragen bleiben doch sehr ähnlich. Und das ist für mich zum Beispiel dieser Aspekt, Menschen müssen sich meiner Ansicht nach in kleinen Gruppen zusammenfinden, die funktionieren, von 4 bis 8 bis 12 Leuten, die stark sind. Und als diese Gruppen lokal miteinander sich zusammenschließen und kooperieren, also es muss auf Beziehungen sich gründen sozusagen, in denen sich Leute bestärken sozusagen. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung. Das ist auch wirklich der Ansatz, den krassen Individualismus und diese Schnelllebigkeit unserer Zeit halt zu durchbrechen und uns auf eine lange Sicht eben zu orientieren. Das wäre jetzt ein Vorschlag, in welche Richtung es gehen könnte.
Okay. Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz praktisch. Wenn jetzt diejenigen, die das gehört haben und sagen, oh, das klingt doch ganz interessant, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten und was bietest du da, also wenn da Leute jetzt Veranstaltungen buchen wollen oder dich buchen wollen?
Ja, da könnt ihr, wie gesagt, gerne auf diesen Blog paradox-a.de gehen. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, die ihr finden würdet. Schreibt einfach rein sozusagen, in welcher Stadt und welchen Zeitraum. Ich muss natürlich auch gucken, wie ich das sozusagen gut realisieren kann. Also von mir aus gerne. Das ist, was ich gerade mache. Und ansonsten bin ich auch daran beteiligt, eine Tagung mit zu organisieren in Leipzig. Mycelium heißt die Mitte März. Allerdings sind wir uns da gerade unsicher, ob und wie das genau funktioniert aus bestimmten Gründen. Das wäre nochmal ein Thema für sich, vielleicht für eine andere Sendung, wie das dann vielleicht gelaufen ist. Also gerade noch ein bisschen wackelig und unklar, ob das stattfindet oder in welcher Form. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, wo wir das Thema, was wir hier diskutiert haben, anarchistische Theorie oder anarchistische Studien, vielleicht mit mehr Menschen noch vertieft halt besprechen würden. Genau. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn Menschen sich einfach generell mit anarchistischen Theorien beschäftigen. Also auch da kann ich euch empfehlen, unabhängig von der Einladung vielleicht, schaut euch gerne zum Beispiel bei mir auf dem Blog um, dann kriegt ihr ein bisschen Inspiration und ihr könnt mir auch einfach Fragen stellen oder Literaturempfehlungen zum Beispiel erfragen.
Super, vielen lieben Dank.
Ja, gerne. Okay, danke für die Einladung und schönen Tag dir noch.